freue mich, da zu sein, oder wir freuen uns, da zu sein. Es ist immer aufregend, neue Leute kennenzulernen oder auch bei einer neuen Familie zu sein oder Familie zu sein, einfach zu Besuch sein. Wir sind bei Silas und Steffi. Das erste und bisher letzte Mal, wo ich hier war, war zu ihrer Hochzeit. Da war der Saal in die Richtung gestuhlt, weiß ich noch. Und heute das nächste Mal, richtig toll. Und wenn man in so eine neue Gemeinde kommt, ist das so ähnlich wie ein Familienbesuch. Es ist spannend, man sieht ein bisschen, wie ist dekoriert, wie laufen Dinge ab. Man kann lernen, wir sind immer lernbereit. Man genießt Essen, schmeckt anders als daheim, profitiert davon. Gleichzeitig ist man auch ein bisschen nervös, wer ist es so? Manche freuen sich immer für alles Neue, für andere ist es einfach auch eine Überwindung. Und so geht es uns ein bisschen auch. Freuen uns aber, hier zu sein. Und wenn ich nachher gleich predigen darf, man sieht es hier eh schon, das Thema wird sein über Licht und dass wir das Licht der Welt sind. Und das ist nichts Neues, aber genauso wie das Abendmahl oder jeder Gottesdienst an sich nichts Neues ist, ist es etwas, was wir immer wieder brauchen. Wie ein Reisender, der unterwegs ist und der immer wieder Nahrung zu sich nehmen muss, weil sonst die Energie ausgeht. Ich war jetzt eine Woche im Wald mit meinen Brüdern, habe Survival, Überlebenstraining gemacht, ohne Essen, so eine Handvoll Himbeeren für 5 Tage, ein bisschen Klee, da ist die Energie schnell weg und man kann nichts mehr machen. Und so merkt man es und genauso auch bei einer Lampe, wenn der Stecker gezogen ist, dann ist das Ganze sinnlos und nutzlos. Und deswegen auch die Predigt, wo der Schwerpunkt heute sein soll, weniger berichten von uns, aber Schwerpunkt auf der Predigt. Was Bekanntes, aber vielleicht ein bisschen neu verpackt, neu gebacken und wieder neue Wegzerrung. Zu uns ganz kurz, wir sind mit der Liebenzeller Mission Österreich in Südtirol. Südtirol, also schon Italien, aber wir kommen bisher eigentlich ganz gut nur mit Deutsch durch, mussten erstmal den Dialekt dort lernen. Und Liebenzeller Mission Österreich ist eine ganz, ganz kleine Missionsorganisation vom großen Bruder in Deutschland. Die Organisation selber hat um die 250 Missionare in um die 23 Länder. Und Italien ist jetzt nicht so ganz offiziell ein Land, es ist so eine eigene Geschichte, warum wir in Italien und in Südtirol sind. Aber dort sind wir. Und wie wir dorthin gekommen sind, ist eigentlich, ich habe Bibelschule gemacht und wollte dann nach Österreich. Da gab es nichts oder hat nichts gefunden gleich. Wo sucht man zu einer Gemeinde, wo man hin will, wenn man die Gemeinde nicht kennt? Und dann hat es sich ergeben, eben nach Südtirol. Und im Nachhinein weiß ich, dass das Gottes Weg war. Ich bin herbeigebeten worden. Währenddem ich gesagt habe, ich komme, hat ein afrikanischer Bibelkreis gerade dafür gebetet, dass ich komme. 2 junge Frauen haben gebetet, dass ich komme für Jugend. Und ich bin gekommen. Und der Missionar, der dort war damals, der hat im Nachhinein immer wieder gesagt, den wir gesucht hätten für dieses bunte Repertoire an Aufgaben, dann hätte man niemanden gefunden. Was macht man da für eine Ausschreibung? Und es hat irgendwie voll gepasst. Und so war der Start, aber wir sind immer noch dort und haben immer wieder neu verlängert. Und Michi, magst du noch mal kurz vorkommen oder ist es blöd mit mir? Geht schon. Also Michi ist meine Frau oder Michaela, kommt aus dem Schwarzwald, von Freudenstadt und ich aus Österreich ursprünglich und der Liam. Hier ist das Mikro. Vielleicht kurz sagen, warum wir noch in Südtirol sind.
Warum wir immer noch in Südtirol sind. Ach so, ja, also wir haben gesagt, wir wollen nicht an Südtirol pappen, einfach nur, weil es da so schön ist und sich schön leben lässt. Das ist als Urlauber vielleicht so, aber wenn man dort wohnt, vielleicht manches ein bisschen anstrengender. Aber wir hatten bis jetzt nicht den Eindruck, dass Gott uns woanders hinführt. Und wir haben einfach so grundsätzlich ein Herz für unerreichte Völker, wo man einerseits, logisch gibt es noch Leute, also ich war auch 2 Jahre mal in Japan mit der Liebenzeller Mission, das ist unerreicht in dem Sinne, dass es dort wirklich nur 1% Christen gibt und ganz viele noch nie den Namen von Jesus gehört haben oder irgendeine Idee haben, dass das Christentum oder einfach, dass Jesus was mit ihnen zu tun haben könnte. Also es gibt diese Definition von unerreicht und unsere Definition von unerreicht im Sinne von Südtirol ist einfach ein bisschen, dass wir merken, das Evangelium ist nicht so präsent. Also man sieht Jesus irgendwie überall an alle Kreuze. Ich denke, in Bayern ist es ja auch gibt es sehr viele Kreuze hängen. Und gefühlt ist Jesus einfach da hängen geblieben für die Leute, dass sie kaum eine Vorstellung haben, dass er wirklich der Auferstandene ist, der ein Interesse an ihrem Alltag hat und einfach dieses Traditionschristentum oftmals fast ein bisschen im Weg steht für lebendigen Glauben und wir einfach Jesus ihnen lieb machen wollen oder präsentieren, sie daran erinnern, was sie eigentlich für einen Schatz überall um sich herum haben und dass dieser Jesus nicht dort hängen geblieben ist, sondern dass er auferstanden ist und ja, so das persönliche Interesse hat.
Ja, also wir werden weiterhin noch in Südtirol sein, mal die nächsten 4 Jahre ist jetzt der Plan, außer Jesus sagt schon früher woanders hin und danach ist noch alles offen. Wir haben ein paar Flyer mitgebracht, einfach wer sich ein bisschen informieren will, da steht minimale Info von den 4 Ländern, wo die Liebenzeller Mission Österreich ist, Bangladesch, Papua-Neuguinea, Malawi und eben Südtirol. Und ich habe dann auch noch ein paar Vanilleschoten ausgelegt. Wer original von Papua-Neuguinea Vanilleschoten mitnehmen möchte, kann die für so ein Gläschen für 5 Euro sich mitnehmen und was Feines kochen, dann ist der Magen auch erinnert. Und mein Papa fliegt morgen wieder dorthin für 2 Monate. Und diese Vanilleschoten sind von dem Dorf gesammelt worden und mitgegeben worden, um eben zu finanzieren, dass ein Lehrer in wirklich ein komplett abgelegenes Dorf hinkommen kann. Es sind immer christliche Lehrer in einem wirklich abgelegenen Dorf, damit das finanziert werden kann, der Flug und auch, dass er dort ja sein kann einfach. Genau, und ansonsten wäre gern, wir haben so Rundbrief, also wo man ein bisschen immer wieder mal schreiben, was sich so tut, kann sich auch da gerne eintragen, um mehr Infos von uns zu erhalten. Genau. Jesus ist omnipräsent in Südtirol. Für manche ist es auch im katholischen echter Glaube, der vielleicht nicht so leicht ist, denn wirklich zu leben, weil man nicht so den Zugang zur Bibel selbst hat. Die Reformation kam nie wirklich nach Südtirol. Es gab nie die Notwendigkeit einer Gegenreformation. Es war verboten, Bibel zu lesen. Und deswegen ist es im Denken auch noch drin. Man hat keinen Zugang zur Bibel oder weiß nicht, wie man anfangen soll. Dass manchmal Leute im christlichen Buchladen sind und flüstern, ey, die verkaufen hier Bibeln. So ganz suspekt. Gibt es auch noch, die aber einen echten Glauben haben, aber schwer ist, diesen Glauben wirklich zu pflegen. Dann gibt es Leute, die sehr fromm sind, sehr leidenschaftlich, aber wo manches auch verdreht ist, wo man sagen muss, okay, das ist an der Wahrheit doch vorbei. Und manche, die sagen, okay, den Jesus, so wie ich ihn jetzt präsentiert gekriegt habe, hänge ich ihn lieber ab und distanziere mich sehr radikal von ihm. Das ist so ein bisschen die Realität in Südtirol. Und ich möchte am Ende dann noch mal ein bisschen von dem erzählen, was wir praktisch machen, aber jetzt in die Predigt einsteigen. Und da möchte ich anfangen mit der Frage, warum braucht es im übertragenen Sinne Licht in der Welt? Dunkelheit ist die Abwesenheit von Licht und dunkel soll es eigentlich in der Welt gar nicht sein. Aber da es in den Herzen der Menschen dunkel geworden ist, ist es in der Welt dunkel. Und das sieht man an den extremen Auswüchsen, an vielen schlimmen Dingen, die deswegen da sind in der Welt. Und das Problem ist, es gibt auch schlechtes Licht in der Welt. Licht, das blind machen kann oder verblenden kann. Dass man gar nicht mehr merkt, dass man selbst in einer schlimmen Situation ist. Es geht einem gut, aber der reale geistliche Zustand ist eigentlich katastrophal. Dass man vielleicht ein wirklich gerechtes Leben zu führen scheint, aber die größte Ungerechtigkeit, die es überhaupt gibt in der Welt, Christen sollen sich für alle Arten von Ungerechtigkeit einsetzen, aber die größte Ungerechtigkeit, die es gibt, ist, dass Gott nicht die Ehre bekommt, die ihm zusteht. Und das ist eine Verblendung, die da ist. Die meisten von uns haben schon mal sicher erlebt, dass ein helles Licht gefährlich sein kann oder verblenden kann. Blitz bei einer Kamera oder eine Taschenlampe, die Sonne, darf man nicht zu lange hineinschauen. Es gibt sogar Selbstverteidigungswaffen, die einfach mit einem Lichtflash funktionieren, weil man dann nichts machen kann, nichts sieht. Oder auch beim Autofahren kann extrem gefährlich sein. Man kommt ab vom Weg und kracht gegen den Baum. Und verblendet sein ist, wenn man nicht nur kurz nichts sieht, sondern wenn es zu einem dauerhaften Zustand führt, wenn es länger ist. Und die Bibel macht klar, dass viele Menschen verblendet sind. Sie haben bewusst oder unbewusst in dieses schlechte Licht gesehen. Und weil sie blind oder man kann sagen geistlich tot sind, wissen sie gar nicht, was sie eigentlich im Dunkeln sahen. Geistlich verblendet. Und da möchte ich kurz eine Stelle lesen, im 2. Korinther 4, Vers 4 erstmal, da heißt: Der Gott dieser Welt hat sie mit Blindheit geschlagen, also Gott dieser Welt, damit ist Satan gemeint, sodass ihr Verständnis verfinstert ist und sie den strahlenden Glanz des Evangeliums nicht sehen. Den Glanz der Botschaft von der Herrlichkeit dessen, der Gottes Ebenbild ist, Christus. Also sie sind blind für das wahre Evangelium und die Rettung, die in Jesus eigentlich zur Verfügung steht. Und dann im Vers, und dann im Vers 6, ich springe kurz einen Vers weiter, denn derselbe Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht hervorstrahlen, der hat es auch in unseren Herzen hell werden lassen, sodass wir in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. Also zuerst diese Verblendung, jetzt wieder der wiederhergestellte Zustand, Gott sehen zu können, seine Herrlichkeit sehen zu können. Also Gottes Licht ist wieder ins Herz gekommen und man konnte Gottes Herrlichkeit, kann er jetzt wieder sehen. Und die Frage ist, was ist zwischen Vers 4 und Vers 6 eigentlich passiert? Was war der Knackpunkt, was war der Wendepunkt? Und der Wendepunkt ist, bei unserer Verkündigung geht es schließlich nicht um uns, sondern um Jesus Christus, den Herrn. Wir sind nur Diener, eure Diener, weil Jesus uns damit beauftragt hat. Also der Wendepunkt ist, denn ich verkündige Jesus Christus als den Herrn. Ich rede von Jesus Christus als der, wer er eigentlich ist. Das bringt die Erleuchtung. Die Menschen in der Welt sind blind für die Wahrheit des Evangeliums und darum getrennt von Gott und auf unmoralischen Abwegen. Das zeigt sich in extremen Auswüchsen an Raub, Mord, Korruption, Hunger. Der Silas kennt es besser als ich, was die Realität hier in der Umgebung ist. An Pornoindustrie, an Menschenhandel, an schlechten Entscheidungen von Politikern und so weiter. Aber die Welt war schon fast immer so chaotisch. Und eine von Gottes Gegenreaktionen ist, Licht zu bringen, das den richtigen Weg wieder finden lässt und dieses zentrale Licht ist Jesus selbst. Ich bin das Licht der Welt. Und wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Aber Gott sagt in der Bibel auch, oder Jesus selbst sagt, dass wir als seine Nachfolger selbst Licht sind. Und das sagt er innerhalb oder abschließend zur Bergpredigt. Die Bergpredigt ist so, Jesus hat angefangen öffentlich zu wirken, das ist sein Wahlprogramm, sein Programm für die Leute, die ihm nachfolgen werden. Er sagt, ey, das macht euch aus, erstmal charakterlich, die Seligpreisungen. Das macht einen Christen aus, charakterlich, dass er würzig ist, dass er Salz ist, dass er Aufmerksamkeit erregt, dass er wirklich einen reifen Charakter hat. Und dann aber auch dieses Licht. Es geht in der Bergpredigt um Charakter, um Aufgabe, um Intensität, wie wir diese Aufgabe auch ausleben. Und für heute möchte ich Matthäus 15, vor allem den mittleren Vers, mich konzentrieren, aber ich lese die zwei Verse davor und danach auch. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf einen Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wir sehen hier erstmal, wir sind schon das Licht der Welt. Wir müssen uns nicht bemühen, Licht zu sein. Wir sind Licht. Egal wie unterschiedlich wir sind, das ist die Berufung von jedem Nachfolger Jesu. Die Frage ist, wie kann man einem Blinden Licht erklären, der das Licht selbst nicht sieht? Das ist schwierig. Er muss es eigentlich sehen und erleben, um zu wissen, was Licht eigentlich wirklich ist. Wenn man geblendet wurde, ist das Gute, dass es nur kurz ist. Wenn man verblendet wurde, dann gibt es aber geistlich gesehen trotzdem Hoffnung auf Heilung. Aber dafür müssen sie Menschen erleben, die anders sind. Wenn wir salzig leben, werden Leute aufmerksam. Aber sie werden vielleicht noch ein bisschen die Augen zusammenkneifen. Wenn aber dann nichts von diesem Licht zu sehen ist, wenn wir nicht über Jesus reden, wenn wir nur einen schönen Charakter haben, dann werden sie sagen, netter Typ halt, toll. Aber es führt zu nichts Weiterem. Es muss nicht jeder gleich wortgewandt sein, das ist nicht das Problem. Aber jeder kann mit Worten, die gestützt von Taten sind, reden über Jesus. Ich möchte gar nicht groß reden, wie wir über Jesus reden, was wir über Jesus sagen, sondern was ist das Problem, was sein kann. Das Problem kann sein, dass das Licht verdeckt wird. Wir haben gerade schon eine Stunde hinter uns. Wir haben uns schon gestärkt durch das Abendmahl, durch die Gemeinschaft. Wir können eingesteckt sein und selbst profitieren und geistliches Leben erleben, in der Steckdose drinstecken, aber es kann trotzdem sein, dass unser Licht verdeckt ist. Und dieser Vers in der Mitte, der sagt uns, man macht es einfach nicht. Man macht nicht ein Licht an und stellt es dann unter einen Eimer. Das macht keinen Sinn. Das ist falsch, das ist verkehrt. Und trotzdem ist es immer wieder Realität. Das passiert, das gehört dazu in unserem Leben. Und die Fragen, die dazugehören, ist, was macht uns eigentlich leise? Warum sind wir nicht leidenschaftlicher? Warum sind wir nicht freudenstrahlender, mutiger, hingegebener? Warum reden wir nicht noch cooler und kreativer von Jesus? Warum sind unsere Worte nicht klarer? Warum reden wir nicht echter und eindringlicher? Warum schwärmen wir nicht noch mehr von ihm? In unserem Vers 15, das Wort, das steht, oder in der Elberfelder Bibel heißt Scheffel. Das ist ein Hohlmaß für trockene Dinge, zum Beispiel um Getreide abzumessen oder zu transportieren. Eigentlich wie so ein Eimer eben. Also deswegen habe ich einen Eimer draufgestellt. Und ich habe ein paar Überlegungen angestellt. Was kann denn so ein Eimer sein, der unsere Leuchtkraft mindert? Und alle diese Eimer, die meisten dieser Eimer kennen wir persönlich, haben wir schon mal erlebt, vielleicht nicht aktuell. Manche erleben wir in gewissen Beziehungen nur, in gewissen Situationen. Aber wir kennen sie alle immer wieder. Und ich möchte euch einladen, besonders hinzuhören für den Eimer, der vielleicht gerade relevant ist. Gott auch zu fragen, für welche Beziehung, für welche Situation möchtest du heute zu mir reden und welchen Eimer möchtest du mir zeigen, den ich mit deiner Hilfe auch wieder hochheben kann. Ich habe eine ganze Liste mitgebracht mit ein paar Beispielbibelstellen und ich möchte einfach ein paar Kommentare dazu sagen, was damit gemeint ist. Das eine ist der Eimer der Angst, dass Angst da sein kann. Was passiert, was denken die anderen über mich? Oder auch leibliche Angst, was ist dann mit meiner Versorgung, wie geht es mir dann finanziell, wenn ich dorthin gehe oder wenn ich auf das verzichte oder wenn ich das jetzt investiere, um dem was Gutes zu tun. Der Paulus kannte auch Angst und er hat gesagt, trotz meiner Angst habe ich verkündigt. Uns nicht einschränken lassen von der Angst. Die Angst, die kann nach wie vor da sein, aber die Angst nicht das Licht verdecken lassen. Sie neben das Licht stellen. Sie ist vielleicht nach wie vor noch da, teilweise, aber sie nicht als Hinderungsgrund zulassen. Dann gibt es den Eimer der Oberflächlichkeit. Dem eigenen Glauben auf den Grund zu gehen, ist gerade als junge Christen wichtig. Nicht nur mit hineinwachsen und mitschwimmen und einfach Tradition, die gut und lebendig ist, sondern wissen, warum machen wir, was wir machen? Warum glaube ich, was wir glauben? Damit ich fähig bin, Rede und Antwort zu stehen. Damit ich weiß, warum ich eigentlich dabei bin. Warum die Grundlagen, was der Grund dafür ist, dass ich das und das tue, dass ich das und das glaube. Dem auf den Grund gehen, das prüfen. Damit man es auch erklären kann, wenn man gefragt wird. Dann gibt es den Eimer der Scham, da habe ich zwei Stück. Den Eimer der Scham einerseits gegenüber Menschen. Was könnten die anderen denken? Wie stehe ich dann da? Das gehört sich in diesem Wohngebiet nicht. Aber das Evangelium ist das, was Leute echt am meisten brauchen. Auch wenn sie es noch nicht sehen. Und dann gibt es aber noch einen anderen Eimer der Scham. Und es ist die Scham gegenüber mir selbst oder auch gegenüber Gott. Dass ich sage, wer bin ich schon? Ich habe schon wieder diesen Fehler gemacht. Ich kriege diese schlechte Gewohnheit nicht los. Ich bin nicht fähig dafür. Das sollen die anderen machen. Diese Sünde, die disqualifiziert mich. Mein Wissen, das nicht da ist, disqualifiziert mich. Ich bin so unwürdig. Gott will mit mir sicher nichts Großes anfangen. Und das stimmt nicht. Einen Menschen zu Jesus führen ist schon was richtig Großes. Und eine Antwort, die Gott uns gibt gegenüber dieser Scham, ist in 1. Johannes 1,9. Habe ich vielleicht an einer anderen Stelle eingefügt, kann sein. 1. Johannes 1,9. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist sich Gott als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Es gibt kein unwürdig, wenn ich bereit bin, es zu bereuen und vor Gott zu bringen. Dann gibt es den Eimer der Bequemlichkeit. 2. Timotheus 2,10 möchte ich vorlesen. Da heißt, deshalb nehme ich das alles auf mich. Ich ertrage es für die, die Gott erwählt hat, weil ich möchte, dass auch sie durch Jesus Christus gerettet werden und an der ewigen Herrlichkeit teilhaben. Bequemlichkeit ist etwas, an dem wo man sich sehr schnell gewöhnt. Vor allem kann man sich sehr schnell daran gewöhnen, wenn man sich vergleicht mit anderen. Alle machen das so, dann ist es ja kein Problem. Ich bin ja immerhin noch mehr am Ertragen als der neben mir, kommt mir zumindest so vor. Um was zu bewegen in Gottes Reich, muss man bereit sein, alles zu ertragen und zu erdulden. Das ist vielleicht nicht die Realität, dass ich das will immer, aber ich kann sagen, ey Jesus, da möchte ich hinkommen. Schenk mir dieses Wollen, das ich überhaupt ertragen will, bevor ich es machen muss. Oder schenk es mir, wenn dann die Notwendigkeit da ist. Ich möchte einfach als Inspiration, Paulus ist natürlich ein krasser Typ, als Inspiration eine Liste vorlesen aus 2. Korinther 11, 23 bis 28. Okay, ich habe nicht alles reingenommen, stimmt. Ich lese einfach vor. 2. Korinther 11, 23 bis 28. Sie sind Diener von Christus. Da vergleicht sich Paulus und verteidigt sich seine Autorität, die er eigentlich hat. Sie sind Diener von Christus. Ich bin wahnwitzig genug zu behaupten, ich noch viel mehr. Ich nahm weit mehr Mühen auf mich als Sie, war weit öfter im Gefängnis, wurde ungleich häufiger ausgepeitscht, war wieder und wieder vom Tod bedroht. Von den Juden habe ich 50 Hiebe weniger einen bekommen. 3-mal wurde ich mit der Rute geschlagen. 1-mal wurde ich gesteinigt. 3-mal habe ich einen Schiffbruch erlebt. Und 1-mal trieb ich einen ganzen Tag und eine ganze Nacht auf dem offenen Meer. Ich habe viele beschwerliche Reisen unternommen und war dabei ständig Gefahren ausgesetzt. Gefahren durch reißende Flüsse, Gefahren durch Weglagerer, Gefahren durch Menschen aus meinem eigenen Volk, Gefahren durch Menschen aus anderen Völkern, Gefahren in den Städten, Gefahren in der Wüste, Gefahren auf hoher See, Gefahren durch Leute, die sich als meine Geschwister ausgaben. Ich nahm Mühen und Anstrengungen auf mich, musste oft ohne Schlaf auskommen, litt Hunger und Durst, war häufig zum Fasten gezwungen, ertrug bittere Kälte und hatte nichts anzuziehen. Und als wäre das alles nicht genug, ist da auch noch der Druck, der täglich auf mir lastet, die Sorge um alle Gemeinden. Es kostet etwas, Opfer zu bringen. Auch wenn man nicht ganz so ein radikales Leben leben muss oder hat wie der Paulus. Aber es kostet was. Aber es lohnt sich, wenn ich den Gewinn des Endes im Blick habe. Wenn ich die Zeit und Geld und Energie, die ich einsetze, im Bewusstsein einsetze, dass es investiert ist für die Ewigkeit. Dass ich sage, okay, die Relax-Zone ist mir nicht genug. Ich tausche sie ein gegen die Rescue-Zone. Also nicht die bequeme Zone, sondern die Rettungszone. Nicht die Ruhe, sondern die Rettung. Wer Entspannung sucht in oberflächlicher Unterhaltung, der wird nicht viel erleben noch bewegen im Reich Gottes. Es wird oft was kosten, auf unterschiedliche Weise. Vielleicht ist es gerade finanziell, vielleicht ist es gerade emotional. Es ist oft noch schwieriger zu identifizieren. Ja, es kann auch emotional was kosten. Vielleicht ist es zeitlich, vielleicht ist es okay, trotz meinem Frust, das Kreuz aufnehmen und Jesus widerspiegeln, um Menschen zu retten. Dann gibt es den Eimer der Gleichgültigkeit. Und man sagt, ey, Gottes Comedy-Geschichte in der Bibel, Jona, der gleichgültig ist, dass eine ganze Nation zugrunde geht, der immer noch sich über Gott ärgert, wenn er rettet, das kann nicht ich sein. Und doch schleicht sich das auch bei mir immer wieder ein, eine gewisse Gleichgültigkeit, weil man abgelenkt ist, weil andere Dinge wichtiger wären. Oder noch schlimmer als Jona, die Söhne von Zebedeus, die gleich Feuer auf sie werfen wollen. Dass wir nicht wollen, dass Menschen zum Glauben kommen. Alle anderen, ja, aber nicht dieser eine Typ, der jetzt so ungerecht war zu mir. Für den bete ich jetzt mal lieber nicht. Das würden wir vielleicht nie so sagen, aber praktisch kann es doch vorkommen. Die Priorität Gottes, sehen wir in Lukas 15, ist das Einzelne, das verloren ist, das verlorene Schaf, die verlorene Münze, der verlorene Sohn. Das ist seine Priorität. Und das darf auch unsere Priorität immer wieder neu sein und darauf müssen wir und dürfen wir uns immer wieder neu fokussieren. Jesus hat in Lukas 19,41 geweint über Jerusalem. Nicht über die politische Situation, nicht über die wirtschaftliche Situation, nicht über die sportliche, sondern um die geistliche Situation. Wir dürfen betroffen sein über äußeres Leid, aber noch mehr über geistliche Blindheit. Menschen versuchen, ihre Seelen zu füllen mit Müll statt mit der Quelle des Lebens. Und dann gibt es noch den Eimer der Müdigkeit. Da ist ein gutes Beispiel Nehemia. Mauerbau. Voller Energie angefangen. Und dann kommt Anfechtung von außen, von innen. Man hat einen Plan, man hat Personen um sich geschart, man hat eine Vision, man wird versorgt, man hat Kraft. Es geht voll gut los, man hat was bewegt und dann kommt Müdigkeit, man ist fertig, körperlich fertig, man hat keine Kraft mehr. Man ist fertig oder man hat Frust, weil es mühsam wird. Es kommt Resignation, man hat probiert, es ist nichts geworden. Es ist ein Event geplant worden, es kam niemand. Auf etwas eigentlich, das man sich gewünscht hat, das kann sein, dass man auf etwas eigentlich Gewünschtes, das unerreichbar zu sein scheint, dass man das auf das verzichtet hat. Also Galater 6, Vers 9 zum Beispiel, kann sein, dass wir einfach keine Kraft mehr haben, dass wir müde sind und Galater 6, Vers 9 sagt uns trotzdem oder macht uns Mut, lasst uns daher nicht mehr müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Und das braucht, hier lasst uns, das ist eine Aufforderung, das braucht eine Entscheidung. Das braucht Pausen. Das braucht Ermutigung. Das braucht Anpassung. Was Gott eben gerade auch vorhat und uns gibt. Und dann gibt es den Eimer noch der Unentschlossenheit. Man kann sicher noch mehr Eimer sammeln. Den Eimer der Unentschlossenheit noch. Da möchte ich vorlesen. Matthäus 11, Vers 2 und 3. Da ist der Johannes, der Täufer, der Jesus schon getauft hat. Der gesagt hat, dies ist das Lamm Gottes. Als Johannes hörte im Gefängnis vom Wirken Christi, also etwas später, er schickte einige seiner Jünger zu ihm und ließ ihn fragen, bist du der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Also auch der Johannes war sich noch nicht ganz sicher. Und das kann dazu führen, dass man unentschlossen ist. Okay, sollen wir jetzt darauf reagieren oder sollen wir nicht darauf reagieren? Und die Anwendung für uns vielleicht ist Zweifeln, Fragen, die vielleicht auch nach vielen Jahren mit Jesus unterwegs sind, kommen können und plötzlich eine Fragestellung ist. Ist er es wirklich? Ist Jesus wirklich der einzige Weg? Und ist es so, wie wir es machen, der einzige Weg oder ein guter Weg? Kommt nicht jeder irgendwie zu Gott oder ist das nicht alles irgendwie umsonst? Kann gute Gründe geben, gute Situationen geben, die diese Fragen hervorrufen? Warum sollten wir uns verkrampfen, Jesus auf die Frage ansprechen? Die sollen selber kommen. Lieber den Eimer der Unentschlossenheit aufziehen, nichts sagen müssen. Die Leute sollen halt fragen. Und ja, wir sollen ein fragwürdiges Leben führen, dass Leute fragen, aber trotzdem sollen wir auch entschlossen sein, retten zu wollen. Und deswegen braucht es auch Initiative. Und selbst da, wo wir nichts sagen, soll es intentional sein, bewusst sein. Ich weiß, warum ich jetzt nichts sage. Aus einem guten Grund. Entschlossen sein, Menschen zu Jesus führen mit dem, was ich tue und sage. Das Ziel ist natürlich, dass unsere Eimer, welcher Eimer auch immer es ist, hochgehoben wird. Dass das Licht wieder neu leuchtet in einer gewissen Situation. Und wie das passieren kann, kann unterschiedlich sein. Wir schaffen es sicher nicht alleine, aber es geht auch nicht ohne uns. Es darf andere Geschwister brauchen, aber wir dürfen auch Jesus einladen, das mit uns zu tun, zu sagen, ey, diesen Eimer der Bequemlichkeit, ich merke an dieser Stelle, ich weiß nicht genau, was das konkret für mich heißt, was ich anpassen soll, ob es nur meine innere Einstellung ist oder auch die äußere Anpassung mit meiner Finanzen oder anderer Dinge. Hey, Jesus, hilf mir, das klar zu sehen und den Willen und die Kraft, den konkreten Plan zu haben und es anzufangen umzusetzen. Noch eine Ermutigung. Wir sind Licht. Wir müssen nicht etwas Bestimmtes tun, um Licht zu werden. Wir sind es bereits. Nicht irgendwann, wenn man so und so viele Bibelverse auswendig kann, nicht so und so viele Jahre unterwegs, nicht zumindest Kinderstunde, Jugend und dann die erste Predigt gehalten, sondern wir sind es, wenn wir zu Jesus gehören. Jetzt schon. Die Jünger sind Licht. Jünger übernehmen die Aufgabe von Jesus, egal wie unwürdig wir uns im Vergleich fühlen, aber Jesus ist ja in uns. Explizit dafür sind wir berufen, befähigt und auch beauftragt worden von Jesus. Und so wie wir am Anfang schon gehört haben, Johannes der Täufer hat auf Jesus hingewiesen. Oder ein schönes Bild, das ich in meiner Jugendzeit vom Heiligen Geist bekommen habe, wie ein Bild für den Heiligen Geist. Er ist wie ein Scheinwerfer. Er setzt sich selbst selten in den Vordergrund. Er ist selten in den Briefen ein großes Thema. Er setzt Jesus in Szene. Und genau solche Lampen dürfen wir sein, Jesus in Szene zu setzen. Egal wie unterschiedlich wir sind. Jesus ermutigt uns und fordert uns auf. In Johannes 20, 21. Friede sei mit euch. Sagt Jesus noch einmal zu ihnen. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Und es sagt er auch heute Morgen wieder ganz neu. Die Welt sitzt im Dunkeln, deswegen werde Licht. Die Welt braucht Jesus. Noch mehr, noch viel, viel mehr. Die Welt braucht dich. Zieh deinen Eimer ab, der dir dein Licht gerade eingrenzt, und zeig dein Licht. Ich möchte noch beten. Guter Herr, wir danken dir, dass du, Herr Jesus, selbst das Licht bist, und wir danken dir, dass du für viele von uns die Augen geöffnet hast, dass wir dich sehen dürfen, dass wir dich schmecken dürfen, dass wir dich genießen dürfen, dass wir den Weg gefunden haben. Ich möchte dich bitten, dass die Bedeutung des Abendmahls, dass es wirklich ein Schatz ist, von dem wir immer wieder neu zehren, der uns berührt, der uns inspiriert, der uns stärkt, der uns hilft, die Beziehung zu dir zu leben, dass wir die Beziehung zu dir pflegen, unsere tägliche Nahrung, die Kommunikation mit dir, dass wir lebendig sind, wie du lebendig bist. Und trotzdem, Herr Jesus, weiß ich von mir und von jedem von uns, dass wir Eimer haben in unserem Leben, die unser Licht hemmen. Und du weißt, welchen Eimer jeder Einzelne hat, Jesus, und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, diese Eimer aufzuheben. Und ich möchte euch jetzt einladen, selbst nochmal in der Stille zu überlegen, ob Jesus dir einfach sagt, okay, dieser Eimer, den sehe ich bei dir. Jesus zu fragen, ey, prüfe mich, zeige mir, welcher Eimer gerade relevant ist, neben anderen Eimern, die auch sind, aber welchen Eimer du heute fokussieren möchtest, Herr Jesus. Und Jesus dann einzuladen, gemeinsam diesen Eimer auch wieder aufzuheben. Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen hier, für diese Gemeinde, und ich möchte dich bitten, dass du ihr deinen Segen, deine Ermutigung gibst, für jeden individuell, persönlich sein Licht leuchten zu lassen vor den Menschen, würzig zu sein im Charakter. Und ich möchte dich aber auch bitten für die Gemeinde als Ganzes, dass du sie als Stadt auf einem Berg gebrauchst, dass sie in ihrem Umfeld, im gemeinsamen Beten, im gemeinsamen Tun, im gemeinsamen Überlegen Licht sind für Menschen und auf dich hinweisen, Herr. Amen. Jetzt darf ich noch ganz kurz von uns erzählen, was das praktisch heißt. Es ist oft einmal verwirrend, wenn man nicht vor Ort ist und es selber sieht, aber ein Bereich, der viel Zeit einnimmt, sage ich mal, ist Jugendarbeit, wo wir nicht Licht sind unter Südtirolern, sondern Jugendliche, die grundsätzlich zur Gemeinde gehören oder zu unterschiedlichen Gemeinden gehören, muss man sagen, sie auszurüsten, Licht zu sein. Und gerade in den letzten 2 Jahren ist die Jugend immer mehr gewachsen, also es ist schon ein älteres Bild. Aktuell wäre sicher doppelt so viele oder dreimal so viele Jugendliche, wenn alle kommen, gerade auch jetzt wieder, ist gerade ein Zeltlager gewesen, wo jetzt nochmal einige neu dazukommen werden wahrscheinlich. Sie gewachsen ist durch eher gläubige, junge Leute schon, die gläubig waren, aber die einfach Anschluss gebraucht haben. Und da ist ein Fokus von uns wirklich, sie zuzurüsten, Licht zu sein. Durch Jahresthema, durch verschiedene praktische Sachen natürlich in der Jugendarbeit, in Zusammenarbeit auch mit anderen Jugenden. Da haben wir jetzt gerade jetzt im Frühjahr 2, 3 Treffen gehabt, gerade zum Thema Beziehungen, da auch Klarheit zu kriegen oder auch sie auszurüsten, Gottesdienst mitzugestalten, aktiv zu sein. Genau, das ist ein großer Schwerpunkt. der viel Zeit in Anspruch nimmt. Dann Gemeindearbeit ist auch schon ein bisschen ein älteres Bild, weil es schon länger keine Gemeindefreizeit mehr gab. Die Gemeinde, wo wir sind, falls uns jemand mal dort besuchen kommen möchte, ist die FCG Meran, Freie Christliche Gemeinde Meran. Die gehört nirgendwo dazu, ist einfach so für sich sehr bunter Haufen. Sehr viele Gläubige, also eigentlich fast alle Gläubige, so erste Generation, wo auch viele Partner auch nicht gläubig sind und dadurch eine ganz bestimmte Dynamik, viele afrikanische Geschwister, die auch dazugekommen sind, weil wir auch auf Englisch übersetzen. Also eine sehr bunte Gruppe, ein komplizierter Organismus da, gemeinsam Licht zu sein, was heißt es auch sehr verstreut. Und Südtiroler sind grundsätzlich nicht so sehr gern mobil, dass man schwierig auch Leute in die Gemeinde einladen kann. Wenn man ein bisschen außerhalb wohnt, dann kommt keiner, wo man überlegen muss. Und da ist jetzt gerade seit letztem Jahr, also seit letztem Sommer, darf ich da jetzt einer von zwei Ältesten sein. Und es ist eine Herausforderung. Und so die Aufgabe oder das Ziel oder Zweck ist, warum ich auch in der Gemeinde viel Zeit investiere, ist so Gemeindeentwicklung. Ist eine recht junge Gemeinde, die gut angefangen hat, aber wo noch viel Unklarheit ist. Wer sind wir? Was ist unser Auftrag? Wie geht's weiter? Und da ein bisschen Struktur und Spuren geben, mithelfen, aufzubauen, Leiterschaft, Integration, das zu fördern, das braucht viel, wo ich selber überfordert bin und deswegen auch ein ehemaliger Lehrer von mir einfach mal kommt als Berater und Hilfe. Genau, das fängt jetzt dann auch an. Das ist ein Schwerpunkt, sehr spannend und vielfältig und schon eigentlich Vergangenheit, aber trotzdem noch dazugehört. Die Michaela war beim EAF in Südtirol, das ist ein bisschen anders als in Deutschland organisiert, da ist nochmal mehr wirklich als ein Missionsprojekt, wo nicht Freikirchen sagen, okay, wir wollen christlichen Radiosender und sammeln Geld und setzen das auf die Beine, sondern es ist mehr wie ein Missionsprojekt, wo eigentlich Geld mehr aus Deutschland kommt, damit dieser Radiosender da ist und einfach viele Leute, die wirklich auch abgelegen sind auf den Bergen, die Möglichkeit haben, was zu hören oder zusammenhängend mit einem christlichen Buchladen. Da hat die Michi eben gearbeitet gehabt, bis unser Liam gekommen ist. Und in diese Richtung ist sie nach wie vor aktiv, für den Podcast Dinge zu schreiben. Das ist jetzt gerade auch wieder ein bisschen weniger, aber auch Artikel und Sachen, einfach Akzente zu setzen, wo es halt gerade noch geht. Genau, das ist eine Sache. Dann, wo wir mehr drin sind, um Südtirolerisch zu lernen, um Dialekt zu lernen, um die Kultur kennenzulernen, um integriert zu werden, um in unserem Wohnort oder näherem Wohnort auch jemand zu sein und Beziehungen aufzubauen. Deswegen sind wir bei den Pfadfindern, sind katholische Pfadfinder, die an sich jetzt nicht so viel mit dem Glauben zu tun haben. Vor allem unter dem Jahr hat es eigentlich überhaupt keine Rolle, aber gerade beim Zeltlager, das fängt jetzt nächste Woche an, da ist eigentlich immer in der Früh und am Abend so Besinnungen, so Andachtszeit und die dürfen wir inzwischen auch gestalten, wo wir jetzt nicht eine Kinderstunde machen oder so, sondern angepasst, aber trotzdem mit Profil einfach leichte Kost geben dürfen und zumindest mit kleinen Signalen kleines Licht setzen dürfen. Genau, da sind wir jetzt dann ab Donnerstag wieder mit dabei, 10 Tage. Das ist mehr so eigentlich im Grunde wie beim Sportverein dabei zu sein, um Kontakte zu haben, weil wir sonst auch, obwohl wir als Missionare in Südtirol sind, unser Auftrag gerade mehr an die Christen bereits gerichtet ist, sie zuzurüsten, wollen wir trotzdem sagen, okay, wir dürfen nicht nur in der christlichen Bubble sein, sondern wir müssen dran sein an den Leuten vor Ort, die noch in der eigentlichen Kultur sind, die mit ihnen unterwegs zu sein, sie kennen und lieben zu lernen. Genau, deswegen sind wir bei den Pfadfindern. Und dann sind wir bei einem Verein noch mit dabei, das war schon intensiver, ist gerade ein bisschen weniger. Ich weiß nicht, ob es ein Begriff ist, die Fackelträger, so ein bisschen ähnlich wie die Fackelträger arbeiten, einfach christliche Bildungsangebote zu setzen für alle Altersstufen. Und das kann man ganz unterschiedlich füllen, überkonfessionell in dem Sinne vor allem, es hat einen sehr evangelikales Profil, aber überkonfessionell, weil Konfessionen ist kein Thema. Man kennt nur Katholiken, also sie sind Christen und fragen, was sind wir denn dann? Wir haben Ostern, gibt es das bei euch auch? Also es gibt nichts anderes und deswegen überkonfessionell im Sinne, dass es einfach kein Thema ist. Es gibt keinen evangelischen Religionsunterricht, das ist keine Kategorie und deswegen ohne diese Kategorien einfach zu sagen, okay, da wo sich Möglichkeiten ergeben, in einem katholischen Bibelkreis da dabei zu sein oder solche Dinge, da ist jetzt bei mir persönlich gerade nicht so viel Aktives unterm Jahr, sondern mehr im Sommer und zwar vor allem durch Kindercamps. In Südtirol gibt es 11 Wochen Schulferien, also kein Neid, aber es ist sehr lange und deswegen auch schwierig für die Eltern, was macht man mit den Kindern und deswegen eine gute Möglichkeit, Kinderferienprogramme anzubieten, also Tagesbetreuung und das haben wir angefangen. Dieses Jahr war es jetzt nur eins, wo ich mit Vivid jetzt gemacht habe für Teenager, eine Woche Outdoor, erlebnispädagogische Elemente, das habe ich dieses Jahr ganz alleine organisiert, deswegen geht viel mehr auch dann gar nicht, mit einer ganz kleinen Gruppe, wo man dann auch noch nicht so intensiv arbeiten kann, weil einfach keine Aufmerksamkeit da ist, weil viel Kultur noch nicht da ist, aber gerade dieses Jahr habe ich mir, weil es die gleichen waren, die schon jetzt 2 Jahre dabei waren, gesagt, okay, jetzt kann man schon mehr machen, ich möchte konkreter noch klarer die biblischen Botschaften auch mit einweben und ins Gespräch kommen und habe gemerkt, okay, sie haben null Aufmerksamkeit, ich will die Perlen nicht vor die Säue werfen und habe gesagt, ich will nicht, das ist nicht wert und habe runtergefahren und einfach das Programm gemacht, mehr die praktischen Sachen und einfach Beziehungssachen, habe gebetet, okay, Jesus, ich bitte dich und ich wünsche mir, dass einfach von Ihnen nochmal die Frage kommt und dann haben wir einen Tag gehabt, wo wir auch draußen übernachtet haben mit Lagerfeuer und so weiter. Und dann haben sie tatsächlich Fragen gestellt über den Glauben, etliche Fragen. Und von einer Mama habe ich mitgekriegt, dass der Sohn 2 Tage davor gesagt hat, warum können wir nicht evangelisch sein? Das ist so cool. wo ihr merkt, okay, ich habe gar nicht mehr so viel gesagt, weil es nicht wert war. Sie haben nichts mitgekriegt. Wir haben das Thema Freundschaft, David und Jonathan, sie haben nichts sich gemerkt, aber irgendwas ist trotzdem angekommen. Und vielleicht noch die Möglichkeit gewesen, konkret über Jesus zu sagen, was zu sagen, aber es ist weitergegangen, es hat sich gelohnt. Genau, und neben den Camps, wo wir so, ich würde mal sagen, missionarisch niederschwellig anbieten, haben wir jetzt angefangen seit letztem Jahr bei einem, also von Freikirchen, das ist ein großes Zeltlager, wo 2 Zeltlager sind für Kinder mit jeweils 70 Kindern, wo ich am Anfang gesagt habe, da braucht es mich nicht mehr. Habe ich inzwischen gemerkt, okay, da wo was läuft, will ich trotzdem dabei sein. Und da ist wirklich volles Programm, wo einige Kinder dann auch zum Glauben kommen, die schon viele Jahre dabei sind, die aus nichtgläubigen Elternhäusern kommen und eben dann auch jetzt zum Beispiel hoffentlich welche zur Jugend dazukommen. Sagt, okay, da will ich dabei sein. Einerseits, weil unsere Jugendlichen dabei sind, das ist Jüngerschaftstraining für sie und da muss ich als Jugendleiter auch mit dabei sein, sie mitzubetreuen, mitzuerleben, aber auch mit am Ball zu sein, wo was passiert auch. Genau. Soweit mal und noch ein, ich glaube, das vorletzte Folie, ein Bild, das mir noch gekommen ist. Vor 2 Jahren im Urlaub waren wir in Ligurien und da gibt es so eine Stelle im Meer, wo so eine Jesus-Statue im Meer versenkt worden ist. Richtig spannend und ich bin mit 2 Jungs losgegangen mit der Luftmatratze und gesagt, die finden wir. Aber natürlich weißt du nicht, wo genau im Meer und dann haben wir ihn gefragt und gesehen, okay, da sind schon Leute, gesagt, da in die Richtung und gehen hin und erst wenn man wirklich knapp drüber ist und weiß, es ist, dann sieht man die Statue immer noch nicht. Man muss dann noch eine Taucherbrille aufziehen und unter die Wasseroberfläche sehen und dann sieht man es plötzlich voll klar. Und das ist mir ein Bild geworden, von unterschiedlichen Etappen. Es braucht manchmal Leute, die einfach den Weg zeigen, in welche Richtung es mal geht, auch wenn sie noch nicht sehen, wer Jesus ist. Und dann braucht es vielleicht auch nochmal die Hilfe, auch wenn man schon ganz nah dran ist. Südtiroler sind viele ganz nah dran. Jesus ist omnipräsent, ihnen helfen und sagen, ey, Brille aufziehen und einfach mal genau hinschauen. Und dann Jesus selbst zu sehen und zu erleben. Er selbst muss dann eigentlich das Entscheidende machen. Ist mir ein schönes Bild geworden. Und ein Wunsch geworden, das auch noch mehr zu erleben. Wir haben es noch nicht viel erlebt, persönlich erlebt, dass wir wirklich Bekehrungen jetzt bei den Pfadfindern zum Beispiel haben, da ist noch wenig passiert, ist eine Sehnsucht, aber Gott kann es noch immer tun. Genau, ein paar Gebetsanliegen noch vielleicht von uns. Für die Jugend gerade die Weiterführung der neuen Jugendlichen, die jetzt vom Zeltlager kommen, die entweder direkt bei uns in der Jugend Anschluss finden oder wo man sagt, okay, die paar Jungs aus der Region, die trauen sich vielleicht noch nicht, sich mit ihnen gezielt zu treffen, zum Bibellesen und beten, damit was weitergehen kann. Aber dass das passiert und gelingen darf. Für die Gemeindeentwicklung ein großes Projekt natürlich, dass wir einen klaren gemeinsamen Auftrag finden und auch Leiterschaft mehr ein Thema wird, konkret wird. Dann, dass wir sinnvoll vernetzen mit anderen Gemeinden auch und Jugenden. Ein Anliegen, wo ich gerade noch hinterherhänge, wo schon bald eigentlich ist, aber noch nicht konkret geplant ist. Ich möchte eine kleine Missionskonferenz organisieren in Südtirol. Also Konferenz klingt groß, es soll, eigentlich hatte ich sehr klein geplant, aber mit jemand anders, der ich gesprochen habe, den ich einladen wollte, der hat wieder sehr groß gedacht, aber es ist noch nichts geplant. Aber das Thema Mission ist unter den Freikirchen noch kaum Thema und das möchte ich auch die Gemeinden unterstützen, dass sie nicht nur für sich dahertumpeln und sagen, okay, wir brauchen Missionare, sondern wir wollen auch sendend sein. Das muss ein Organismus sein, der kriegt, aber der auch gibt und das zu fördern, dass ich das noch organisiert kriege mit einem Team vielleicht. Genau, dass wir offene Türen haben, würde ich jetzt mal sagen, Menschen zu erreichen in den persönlichen Beziehungen zu den Pfadfindern oder Einzelkontakten und dann auch persönlich da, wo man Dinge ertragen muss an Bürokratie in Italien und andere Sachen. Gerade jetzt, wenn wir erwarten unser zweites Kind, das wird immer kompliziert. Ich bin in Österreich angestellt mit Steuern und so weiter. Wir kennen uns nicht aus und sind komplett überfordert immer wieder und haben keine Lust, aber es braucht da, das zu ertragen und die richtigen Leute an den richtigen Infostellen zu haben. Zeitmanagement für mich jetzt auch, dass ich nicht zu viel oder zu verzettelt Sachen mache. Auch für unsere Familien in dem jetzt persönlich. Das wären so Gebetsanliegen. Ich gehe noch zu einer Folie zum Abschluss und dann übergebe ich wieder. Noch eine Bibelstelle. Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Betet zugleich auch für uns, auf dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir vom Geheimnis Christi reden können. Um dessen Willen ich auch in Fesseln bin. Also in Fesseln sind wir nicht, zumindest nicht in körperlichen Fesseln. Und wir sind voll dankbar, wenn ihr für uns betet, auch wenn es nur heute ist, das reicht uns schon. Aber wir wollen es auch für euch tun, diesen Vers auch zum persönlichen Gebet machen.
Dankeschön, Simon. Eine alte Regel, die gab es schon vor, ich glaube, 11 Jahren.